Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter einen Abschnitt stellen aus dem 1. Timotheusbrief. Und zwar 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 12 bis 14. Das ist dann auch der Abschnitt für die Predigt heute Morgen. 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 12 bis 14. Dort schreibt der Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist: Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir haben uns ja schon mehrfach unter Abschnitte aus dem 1. Timotheusbrief gestellt. Es ist jetzt schon länger her und ich darf noch einmal ganz kurz wiederholen. Wir erkannten in dem, was wir bisher gehört haben, dass der Apostel von Anfang an seinen Mitarbeiter Timotheus, er nennt ihn am Anfang sein Kind Timotheus, dass er dieses Kind Timotheus auf die unverzichtbare Notwendigkeit hinweist, in der Gemeinde das Evangelium zu verkündigen. Bitte erinnern wir uns noch einmal, unmittelbar nach dem Gruß in den Versen 1 und 2 weist der Apostel den Timotheus darauf hin, dass wahrhaftiger Dienst in der Gemeinde des lebendigen Gottes nicht darin besteht, über irgendetwas zu reden. Oder dass da irgendein Programm abläuft. Möge es auch noch so fromm aussehen oder erscheinen. Nicht konkret ging es damals um spekulative Ausführungen über das Gesetz, sondern der wahre Dienst in einer Gemeinde hat ein Ziel. Und dieses Ziel, wir hörten davon in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5, können wir es auch lesen. Das Endziel, das Ziel in einer Gemeinde ist Liebe. Und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und ein Verkündiger des Wortes Gottes ist auch nicht einfach jemand, der ganz bestimmte Dinge weiß, vielleicht mehr weiß als andere. Es ist auch nicht jemand, der sich um die Menschen in der Gemeinde bemüht oder auch mit gewissen Grundgedanken übereinstimmt, sondern ein Verkündiger des Evangeliums ist jemand, der mit einem brennenden Verlangen auf die Kanzel geht oder sonst, wo er seinen Dienst tut, nämlich dass die Gemeinde die Wahrheit des Evangeliums hört, dass sie die Wahrheit des Evangeliums erfasst in ihrem Herzen, in ihrem Geist, sodass es dadurch zu einer Veränderung des Lebens kommt. Nicht wahr, irgendwelche frommen Spekulationen, irgendwelche religiösen Theorien, die kann man auch woanders hören. Das können ja auch andere Religionen oder esoterische Weltanschauungen bieten oder sonstige philosophische Geheimgesellschaften oder sonstige Gesellschaften. Aber um Liebe zu üben. Liebe gegenüber meinem Nächsten. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Dazu bedarf es der Verkündigung des Evangeliums und des im Geist Erfassens des Evangeliums. Denn dazu ist es erforderlich, dass wir erfassen, verstehen, erkennen, den, der uns geliebt hat, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns ans Kreuz ging, um dort sein Blut für uns zu vergießen. Als der Apostel diesen Brief an Timotheus schrieb, da stand der Timotheus in einem Kampf. Er stand dort in Auseinandersetzung mit Irrlehren, die damals in die Gemeinde in Ephesus hineingekommen waren. Wir sehen daran, auch damals war die Gemeinde keineswegs ein Ort der Idylle. Und das Gefährliche an diesen Leuten war, sie traten sehr geschickt auf. Sie schienen besonders fromm zu sein. Sie traten auf mit dem Anspruch, weiser zu sein, seriöser. Sie schienen sich sogar sehr gut, auch im Alten Testament, im Gesetz, auszukennen. Aber das Ergebnis ihrer Lehren, das waren Spaltungen. Das waren Abtrennungen von der Gemeinde und vor allem, es herrschte keine Liebe. Es herrschte vielleicht Moral, aber keine Liebe. Und angesichts dieses falschen Wirkens dieser Leute in der Gemeinde führt der Apostel den Timotheus, den Leiter der Gemeinde in Ephesus, nun den wahren Dienst des Evangeliums vor Augen. In den Versen 6 bis 11 stellt der Apostel klar, dass das Gesetz Gottes nicht abgeschafft ist. Aber eben das heißt nicht, dass das, was diese Gesetzeslehrer lehren, deswegen schon richtig ist oder akzeptabel ist. Warum? Nun, diese falschen Gesetzeslehrer, sie waren dadurch gekennzeichnet, dass sie eines nicht verstanden, nämlich wozu Gott das Gesetz gegeben hat. Denn das Gesetz, es wurde für Sünder gegeben. Es wurde gegeben, es ist gegeben zur Überführung der Sünde. Es ist, wie es Paulus in 1. Timotheus 1 in den Versen 8 und 9 sagt, gegeben für Gesetzlose und Zügellose. Und im Unterschied dazu sind die Gesetzeslehrer, die damals in Ephesus ihr Unwesen treibende Überzeugung, das Gesetz, das ist in der Lage, auch die Wirkungen der Heilsbotschaft des Evangeliums hervorzurufen. Wir helfen da noch ein bisschen nach durch unsere Gesetzespredigten. Und genau damit, so Paulus, verachten sie das Werk Christi auf Golgatha. Mit anderen Worten, der Apostel Paulus, der besteht darauf, durch den Heiligen Geist, dass das Thema des Gesetzes kein Eigengewicht bekommt, sondern eben im Rahmen des Heilswerks Gottes in seinem Sohn Jesus Christus auf Golgatha zu verstehen ist. Und was das heißt, was das ganz konkret, ganz praktisch heißt, das wird uns hier in unserem Abschnitt, in den Versen 12 bis 14, aufgeschlüsselt. Der Apostel veranschaulicht diese Thematik anhand seines eigenen Lebens. Paulus schreibt hier also mit anderen Worten, Timotheus, ich erinnere dich jetzt mal an mein eigenes Leben. Aber eben wenn ich an mein eigenes Leben hier erinnere, dann nicht, um damit zu protzen. Dann nicht, um damit zum Ausdruck zu bringen, was für ein frommer, menschlich war, um meine Frömmigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, sondern dann, um mich hinzustellen als ein Vorbild für das, was das Evangelium von Jesus Christus, was das Evangelium der Gnade Gottes in meinem Leben vollbracht hat. Timotheus, du weißt doch, ich war eifrig im Gesetz. Ich übertraf darin alle meine Altersgenossen. Paulus, seinerzeit brachte ich genau wie diese Leute jetzt in Ephesus es dazu, die Gemeinde des lebendigen Gottes nicht nur in Unruhe zu versetzen, wie diese Leute, sondern sie zu verfolgen und kaputt zu machen. Und du weißt, dieses tat ich noch nicht einmal aus Boshaftigkeit. Vielmehr meinte ich, Gott dadurch einen Dienst zu erweisen. Eben dadurch, dass ich die Gemeinde Christi verfolgte. Aber seitdem diesem Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus der lebendige Christus in den Weg getreten war, da hatte sich bei ihm alles radikal gedreht. Denn damals hatte er eins begriffen. Ich bin durch und durch ein Sünder. Ein furchtbarer Sünder, der nur von einem abhängig ist. Von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Was hatte dieser Pharisäer, der zu den Füßen Gamaliels gesessen hatte, vorher nicht erkannt? Paulus hatte auch damals viel aus dem Gesetz gelesen und gelernt. Aber zu der Erkenntnis, dass das Gesetz zu einem einzigen Zweck gegeben ist, damit du daran lernst, was es heißt, dass du ein Sünder bist, das hatte Saulus bis dahin nicht kapiert. Das begriff er da auf dem Weg nach Damaskus. Als Christus diesem religiösen Fanatiker in den Weg trat und ihm die Frage stellte, Saul, Saul, was verfolgst du, mich? Und dieser, der ihm diese Frage stellte, Jesus Christus, er verdammte ihn dann nicht. Er richtete ihn nicht, wie wir das vielleicht getan hätten. Stattdessen durfte Paulus, dieser Saulus, dieser Verfolger der Gemeinde, die Barmherzigkeit Gottes in und durch Christus erfassen. Und er durfte erkennen und erfassen, mein ganzes bisheriges frommes Leben, es war nur scheinbarer Dienst für Gott. Im Grunde war es ein frommes Theater. Und wenn Paulus in unserem Abschnitt aus seinem Leben berichtet, dann macht er das mit der Absicht, dem Timotheus den Gegensatz zwischen den falschen Lehrern, die die Christen in Ephesus in Unruhe versetzten, und dem wahren Dienst am Evangelium vor Gott vor Augen zu führen. Paulus dankt Gott. Der Abschnitt, den wir hier lesen, es ist ein Dank an Gott. Ich danke Gott. Und als ein diesem lebendigen Gott Dankender läuft sein Leben noch einmal vor ihm ab und läuft sein Dienst vor ihm ab. Wir wollen heute Morgen auf drei Dinge achten. Erstens, der Apostel Paulus zeigt uns das Wesen des Dienstes am Evangelium. Worum geht es eigentlich im Dienst am Evangelium? Erster Punkt. Der zweite ist, der Apostel weist uns hin auf die Kraftlosigkeit. Ja, mehr noch auf die entgegengesetzte Wirkung eines Dienstes am Gesetz. Entgegengesetzte Wirkung für unser Heil. Und drittens weist er uns auf die Übermacht des Heils in Christus. Also erstens das Wesen des Dienstes am Evangelium, des Evangeliums. Zweitens die Ohnmacht des Dienstes, des Gesetzes und drittens die Übermacht des Heils in Christus. Erstens also das Wesen des Dienstes am Evangelium. Schauen wir noch einmal hinein in die Heilige Schrift und lesen noch einmal Vers 12. Da heißt es: Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und den in den Dienst eingesetzt hat. Ein wahrer Diener am Evangelium ist dankbar für das unverdiente Vorrecht, Christus und seinem Volk, seiner Gemeinde dienen zu dürfen. Wenn Paulus sich darauf besinnt, dass er nicht nur gerettet ist, sondern dass er auch im Dienst für diesen Herrn stehen darf, dann ist er erstaunt. Und er kann eigentlich nur auf die Knie sinken und diesem Herrn danken. Was für ein Herr! Und ganz sicher, als Paulus dies geschrieben hat, muss vor seinen Augen das Geschehen noch einmal vor den Toren von Damaskus an ihm abgelaufen sein. Nicht wahr? Saulus von Tarsus, was war das eigentlich bis dahin für ein Mann? Das war ein Mann, der in den ersten 3, 4 oder 5 Jahren der Gemeinde, also nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gemeinde des lebendigen Gottes wie kein zweiter verfolgt hatte. Der Name Saulus von Tarsus, der war in den Ohren der Christen ein Schrecken. Zumal das, was er anpackte, er sehr gründlich tat. Bezeichnenderweise lesen wir zum ersten Mal von diesem Saulus von Tarsus bei der Steinigung des Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 58. Das ist symptomatisch. Das zeigt, wohin dieser Mann ursprünglich gehörte. Die falschen Zeugen, also diejenigen, die in dem Gerichtsprozess gegen Stephanus da vor dem Sanhedrin, diese sogenannten Zeugen, sie legten ihre Kleider vor die Füße des Saulus von Tarsus. Und das war ein Zeichen, dass dieser Saulus von Tarsus dazu bevollmächtigt war vom Gericht, um die Rechtmäßigkeit und den richtigen Ablauf dieser Steinigung zu überwachen. Das war Saulus, angesehen beim Gericht, und für solche Aufgaben, da war er zuständig. Saulus von Tarsus, er hatte sich in der Karriereleiter der Christenverfolger einen Namen gemacht. Und wenn der jüdische Gerichtshof zu jener Zeit die Frage gestellt hätte, auf wen können wir uns beim Verfolgen der Christen nun wirklich verlassen, dann stand Saulus von Tarsus, dieser Name, ganz, ganz weit oben. Und nicht nur in Jerusalem, auch in Judäa. Und dann auch in Samaria. Und er schnaubte, so lesen wir in Apostelgeschichte 9, vor Wut gegen die Christen. Und da entschloss er sich, könnte ja sein, dass inzwischen diese Christen auch bis Damaskus sich ausgedehnt haben. Dann will ich auch dort für Ordnung sorgen. Warum tat er das eigentlich? Dieser Saul von Tarsus, er durchschaute sehr genau, dass wenn dieses Evangelium von Jesus Christus stimmt, dann ist das der Faustschlag in meine Religiosität. Dann ist das der Faustschlag in den Judaismus. Der Glaube, dass das Heil einzig und allein in Jesus Christus ist. Der Glaube, dass die Vergebung einzig und allein in Jesus Christus zu finden ist. Die Vergebung meiner Schuld, meiner Sünde. Dann ist das das Nein gegenüber meiner Religiosität. Und dann trat diesem Saulus von Tarsus der auferstandene Herr entgegen. Und er stellte ihm eine Frage: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und auf diese Frage gibt Paulus keine Antwort. Saulus keine Antwort, sondern seine Reaktion ist eine Gegenfrage. Herr, wer bist du? Da stellt er noch eine zweite Frage. Herr, was willst du? Aber bleiben wir mal bei dieser ersten Frage. Seit diesem Zeitpunkt war diese Frage, Herr, wer bist du, in gewisser Weise die bestimmende Frage im Leben des Paulus. Er wollte eins. Er wollte diesen Herrn kennenlernen. Immer und immer mehr kennenlernen. Christus erkennen. Darum ging es ihm. Christus berief diesen Paulus zum Dienst am Evangelium. Und dass der Herr genau diesen Paulus, diesen Saulus, zum Dienst am Evangelium berief, ausgerechnet ihn, ausgerechnet diesen Kaputtmacher, diesen Verderber der Christen, das erstaunt Paulus. Soll ich sagen, das raubt ihm die Fassung? Das ist eigentlich zu viel für ihn. Timotheus, du weißt das doch, woher ich komme, wer ich einmal war. Timotheus, ich habe dir nie darüber irgendetwas vorgemacht. Und Dienst am Evangelium kann heute nur bedeuten, in Dankbarkeit auf die Knie vor diesem Herrn zu fallen und auszurufen: Ich danke dir, Herr, mein Herr, dass du mir Kraft verliehen hast, dass du mich in diesen Dienst eingesetzt hast. Herr, du hast mich nicht nur aus der Finsternis meiner Selbstgerechtigkeit in das Licht deines Heils gerufen. Herr, du hast mich nicht nur vom Unglauben zum Glauben an dich gerufen, sondern du hast mich, der ich ein von Hass erfüllter, wutschnaubender Feind des Evangeliums war, in deinen Dienst gestellt. Herr, das ist unbegreiflich. Und ich kann eigentlich nur ein Wort sagen. Danke. Danke. Und genau daran erinnert Paulus hier den Timotheus. Timotheus, daran kannst du die Natur, das Wesen des Dienstes am Evangelium erkennen. Und Paulus weist hierzu auf vier Aspekte dieses Dienstes am Evangelium hin. Und zunächst ist der Dienst am Evangelium ein Dienst, wir sagten es schon, der in die Dankbarkeit führt. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, so beginnt Paulus. Meine Brüder und meine Schwestern, es ist üblich, ich jedenfalls höre es häufig, dass Verkündiger am Evangelium klagen. Sie klagen über die Schwierigkeiten in ihrem Dienst, über den Stress, über den Ärger, über die Erfolglosigkeit. Da wurde einmal ein namhafter Theologieprofessor so ziemlich am Ende seines Lebens von einem jungen Journalisten gefragt. Er hielt ein Interview und er fragte ihn: Herr Professor, wenn Sie nicht Theologe geworden wären, was wären Sie denn dann gerne geworden? Nicht so eine typische Journalistenfrage. Und vermutlich erwartete dieser junge Journalist die Antwort: Dann wäre ich vermutlich Philosoph geworden oder Historiker oder sowas. Aber dieser ältere Theologe, er atmete tief durch, schmunzelte ein wenig und sagte: Och, ich wäre ganz gerne Verkehrspolizist geworden. Und diese unerwartete Antwort verwirrte diesen Journalisten offensichtlich. Herr Professor, wieso das, Verkehrspolizist? Tja, sagte er, gucken Sie sich doch mal so einen Schutzmann an. Der braucht nur so zu machen oder auch so. Und alle gehorchen. Der steht auf dem Podest und alle richten sich danach, was er tut. Und wenn ich sonntags auf die Kanzel gehe, ob das die Leute wirklich interessiert? Einmal ehrlich, wem, der das Evangelium verkündet, sind solche Gedanken fremd? Klagen über die Schwierigkeiten, über die Fruchtlosigkeit des eigenen Dienstes. Und bitte dabei machen wir uns doch Folgendes einmal klar. Weitaus die meisten, die hier in Deutschland das Evangelium verkünden, haben längst nicht das erfahren, was ein Paulus in seinem Dienst für das Evangelium durchgemacht hat. An Verfolgungen, an Kämpfen, an Enttäuschungen, an Leiden. Er wurde gejagt, verfolgt, gesteinigt, stand auf der Suchliste nicht nur jüdischer Behörden, sondern auch römischer Stadtbehörden. Eher erleben manche Geschwister in sogenannten islamischen Ländern derartiges. Aber wir hier nicht, jedenfalls noch nicht. Doch was tut Paulus, wenn er an sein Leben und an seinen Dienst denkt? Er klagt nicht, er dankt Gott. Ich danke Gott. Herr, ich danke dir. Herr, eigentlich kann ich es immer noch nicht fassen, dass ich, gerade ich, in deinem Dienst stehen darf. Es ist ein Vorrecht, in dieser Welt Gott zu dienen. Vergessen wir das niemals. Ein zweiter Aspekt, der zum Wesen des Dienstes am Evangelium gehört. Es ist ein Dienst, der von Gott und von seiner Kraft abhängt. Wie sagt es der Apostel hier? Ich danke Jesus Christus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat. Er ist die Quelle meiner Kraft. Paulus weiß, dass sein Dienst nicht davon abhängig ist, wie charmant er bei den Menschen rüberkommt, wie nett er ist. Nicht, dass das unwichtig ist, aber noch einmal, davon ist sein Dienst nicht abhängig. Paulus weiß, dass sein Dienst nicht davon abhängt, wie viel er weiß. Paulus wusste eine Menge, aber davon war sein Dienst nicht abhängig. Was den Unterschied in seinem Dienst ausmacht, das ist die Kraft, die er vom Herrn verliehen bekommen hat. An anderer Stelle schreibt Paulus einmal, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, denn dann wohnt die Kraft Gottes über mir. Es ist gut, dass wir immer wieder auf diese Wahrheit gestoßen werden. Er ist es, der mir Kraft verleiht. Der letzte, der alles bestimmende Faktor für unseren Dienst am Evangelium, das sind wahrlich nicht unsere Fähigkeiten oder Kapazitäten, sondern das ist das, was der Herr tut. Und bitte vergessen wir das auch nicht, wenn wir das nächste Mal irgendeine Anzeige lesen oder jemanden sagen hören, dass dieses Programm oder jenes Buch der Schlüssel zu einem erfolgreichen Dienst ist. Oder wenn du diese Methodik endlich anwendest, dann, ja dann wird es klappen. Falls wir so etwas glauben sollten oder uns einreden sollten, dann ist damit nur deutlich, dass wir das hier, was Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 12 sagt, nicht verstanden haben, dass wir dies vergessen haben. Paulus weiß eins, der Dienst am Evangelium, er hängt ab von der Stärke des Herrn allein. Warum eigentlich? Warum hängt die Verkündigung des Evangeliums von der Stärke des Herrn ab? Ich will die Antwort einmal folgendermaßen formulieren. Sie hängt deswegen von Gott ab, weil das Evangelium sich an Menschen richtet, die tot sind. Anders formuliert, weil das Evangelium von einem Wortverkündiger verlangt, etwas zu tun, das er gar nicht tun kann. Menschen zu erwecken, die tot sind. Das macht der Herr im Alten Testament einem Propheten einmal in einer Vision deutlich. Ich denke an die Vision aus Hesekiel Kapitel 37. Das ist übrigens auch der Abschnitt, den der Herr in seinem Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3 als Grundlage gebraucht. In Hesekiel 37 nimmt Gott den Propheten Hesekiel beiseite. Er führt ihn einsam in ein Tal hinein, in ein Tal, das von Knochen übersät ist. Dann stellt Gott diesem Hesekiel eine Frage. Hesekiel, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Können diese ausgedörrten Knochen da leben? Und Hesekiel ergibt nicht die Antwort, ja, Herr, das ist sicher möglich. Er sagt, es ist viel vorsichtiger. Er sagt, Herr, du weißt es. Und dann gibt Gott diesem Hesekiel den Auftrag, predige diesen toten Knochen. Nicht normalerweise würden wir reagieren, ist doch Blödsinn, ist doch sinnlos. Aber Hesekiel fängt das an in dieser Vision, er predigt und was geschieht? Der Geist Gottes wirkt. Er bringt diese Knochen zusammen, die Knochen, sie vereinigen sich. Die Skelette werden mit Fleisch überzogen und schließlich kommt sogar Atem, Odem, Geist in diese Skelette. Und sie leben auf. Und diese Vision, sie ist ein Bild dafür, dass Worte, menschliche Worte allein nichts vermögen, wenn Gottes Geist nicht wirkt, nur dann. Wenn Gott nicht Kraft verleiht, wie es hier Paulus schreibt, dann ist tatsächlich alles sinnlos. Dann ist unser Dienst vergeblich. Und bitte vergessen wir das nicht. Niemals. Der dritte Aspekt. Der Dienst am Evangelium, es ist ein unverdienter Dienst. Paulus fährt fort in 1. Timotheus 1, Vers 12, indem er sagt, ich danke dem, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet hat. Dass er mich treu erachtet hat. Diese Aussage kann sehr schnell missverstanden werden. Sie könnte so verstanden werden, dass der Herr ja auf Paulus herabgeblickt hat und dann festgestellt hat, na, da ist endlich einmal ein hochqualifizierter, zuverlässiger Mann. Endlich habe ich mal einen gefunden und den kann ich jetzt für meinen Dienst gut gebrauchen. Will Paulus das hier sagen? Ist das gemeint? Wenn Paulus hier schreibt, dass er mich treu erachtet hat, dass er den in den Dienst stellte. Sagt Paulus hier also, Gott habe auf Paulus herabgeblickt und gesagt, da ist ein fähiger Mann. Und ich denke, ich nehme und berufe ihn in meinen Dienst. Nun, gegen eine solche Auslegung steht zunächst einmal das, was Paulus gleich im nächsten Vers sagt. Da sagt er nämlich nicht, ich bin ein perfekter Kandidat für die Verkündigung des Evangeliums, sondern er sagt, ich bin vorher ein Lästerer und ein Verfolger und Frevler gewesen. Dort schreibt er nicht, ich war so treu, so zuverlässig, sondern ich war ein Gewalttäter. Hier in 1 Vers 12 schreibt Paulus auch nicht, ich danke Jesus Christus, dass er mich nicht ignorierte, dass er mich nicht übersah, sondern festgestellt hat, was für ein treuer Mensch ich bin. Nein, Paulus sagt hier etwas anderes. Paulus sagt hier, bitte achten wir darauf, er sagt das ja im Rahmen eines Gebetes. Ich bin so überrascht, dass Gott auf mich herabgeblickt hat, um mich treu, um mich zuverlässig zu erachten, dass er so einen wie mich in den Dienst stellte, um für sein Volk zu sorgen um in seiner Gemeinde zu dienen. Paulus sagt hier, es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit nicht nur mich gerettet hat, sondern dass er mich auch in den Dienst stellte. In den Dienst an Menschen, die ich einst meinte, verfolgen zu müssen. Ja, stellen wir uns einmal vor, wir würden heute hören, Osama bin Laden ist Christ geworden und will nun das Evangelium verkünden. So ungefähr müssen wir uns die Verwirrung vorstellen, als die Christen das seinerzeit vernahmen. Der Saul von Tarsus, der ist Christ geworden. Er verkündet jetzt das Evangelium. Hast du schon gehört? Barnabas hat das berichtet. Die erste Reaktion war ganz sicher. Nee, das kann nicht sein. Hast du dich bestimmt verhört. Saul von Tarsus, den kenne ich. Das ist der Feind der Gemeinde schlechthin. Dieser Mann ist verantwortlich für den Mord an meinem Ehemann. Auf diesen Mann ist es zurückzuführen, dass die Familie meiner Kinder, meiner Eltern auseinandergerissen wurde und mein Vater fliehen musste. Dieser Mann, er hat es veranlasst, dass mein Sohn seine Arbeit verloren hat und seine Familie nicht mehr versorgen kann. Dieser Mann, der hat uns, wo er nur konnte, verfolgt, kaputt gemacht, diskriminiert. Dieser Mann, er ist verantwortlich dafür, dass zahllose Versammlungsstätten der Christen verwüstet und bis auf die Grundmauern kaputt gemacht wurden oder in Flammen aufgingen. Und die Antwort des Paulus darauf wäre vermutlich gewesen, ja. Ja, genau so war ich. Und ich verstehe eure Reaktion, wenn ihr sagt, so einen kann Gott niemals in seinen Dienst berufen. Genau dasselbe, das habe ich auch gedacht. Es ist nicht zu fassen, dass Gott mich, ausgerechnet mich, zu einem Diener am Evangelium für seine Gemeinde berufen hat. Aber Gott hat mich treu geachtet. Und dieses Treuerachten, das ist ein schöpferisches Treuerachten. Gott hat ihn zu einem solchen treuen Diener gemacht. Und der vierte Aspekt, die Verkündigung des Evangeliums, sie ist Dienst. Dass Christus den in den Dienst stellte, Paulus hätte hier durchaus sagen können, Gott hat mir eine hervorragende Position gegeben und mich mit einem außergewöhnlichen Status betraut, nämlich ich bin Apostel. Aber das sagt Paulus hier nicht. Das wäre auch nicht eine große Hilfe gewesen für Timotheus, denn Timotheus war kein Apostel. So stellt Paulus sich hier ganz bewusst an die Seite von Timotheus und weist darauf hin, Timotheus, wir beide, wir stehen in dem gleichen Dienst für das Evangelium. Wir sind beide Sklaven. Und wenn wir am Evangelium dienen, dann sind wir Sklaven des Herrn. Und Timotheus, du kannst davon ausgehen, dass wir auch häufig wie Sklaven behandelt werden. Ja, Timotheus, wir werden verletzt. Nicht vielleicht sagen wir, Herr, ich will dir dienen, ich will dein Knecht, deine Magd sein. Aber wenn es dann soweit ist, dann mögen wir das nicht. Möge der Herr Gnade schenken, dass wenn es das nächste Mal passiert, dass wir auch so behandelt werden, dass wir daran denken. Ich danke Gott, dass ich sein Sklave bin. Kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Paulus erinnert daran, dass jeder Dienst für Gott, der getrennt von dem Dienst am Evangelium ist, kraftlos ist. Ja, noch mehr. Er zerstört die Gemeinde Gottes. Und Paulus weist in Vers 13 darauf hin, was er war, als er die Gnade Gottes in Jesus Christus noch nicht erfasst hatte. In all seinem fanatischen Eifer und in seinem Wissen war er ein Lästerer, ein Verfolger, ein Gewalttäter. So sieht er es jetzt im Rückblick. Ich lese nochmal Vers 13. Der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler oder Gewalttäter war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Auch hier sollten wir Paulus nicht missverstehen. Der Apostel sagt nicht, Gott erwies mir Gnade, weil ich es unwissend tat. Paulus gibt hier nicht den Grund an, warum Gott ihm Gnade erwiesen hat. Nicht so ähnlich, wie man zu einem Polizisten sagen kann, der einen anhält beim Autofahren, ich wusste nicht, dass auch hier noch die 50 Kilometer Geschwindigkeitsbeschränkung gilt. Wenn man das sagen würde, dann würde der Polizist vermutlich antworten, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und da hat er recht. Paulus sagt hier nicht, ich wusste nicht und deswegen vergab mir Gott. Sondern machen wir uns einmal die Situation klar. Paulus schreibt dieses an Timotheus. Timotheus dient in einer Gemeinde, in der die Gemeindeglieder verunsichert wurden. Sie wurden verunsichert von Leuten, die lehrten, wenn du mit Gott richtig in Ordnung kommen willst, dann brauchst du das Gesetz. Das ist der Weg der Gerechtigkeit. Und in dieser Frontstellung erwidert Paulus, Timotheus, ich will dir etwas sagen. Ich habe das Gesetz gehalten. Ja, wenn es einer gehalten hat, dann war ich das. Und ich weiß, worüber ich rede. Ich war ein Eiferer für das Gesetz, mehr als jemand anders sonst im Judentum. Ich habe sogar um des Gesetzes willen Christen getötet und ich dachte noch, ich tue Gott damit einen Gefallen. Aber als der Herr mir zeigte, was ich bin, da war eines klar. Ich bin nicht nur ein Ungläubiger, sondern ich bin ein Unwissender. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich war verblendet. Ich war blind in meinem religiösen Fanatismus. Timotheus, die Leute, die sagen, dass der Weg der Gerechtigkeit auch über das Halten des Gesetzes geht, sie haben das Gesetz nicht zur Hälfte gehalten, so wie ich das tat. Und weißt du, was ich darauf erkannt habe? Ich habe erkannt, dass das Ausgerichtetsein auf das Halten des Gesetzes, das hat mich gerade dazu geführt, dass ich in die tiefste Verblendung hineingeraten bin. Nun im Nachhinein durfte ich erkennen, dass ich gerade da total vernagelt war, bis ich erkannt habe, dass ich eine Gerechtigkeit brauche, die außerhalb von mir ist. Eine Gerechtigkeit, die unabhängig vom Halten des Gesetzes ist. Eine Gerechtigkeit, die einzig und allein in Christus zu finden ist. Und dort habe ich sie gefunden. Mein ganzes bisheriges Leben, es ist zu beurteilen als Unwissenheit. Meine ganze bisherige Frömmigkeit, sie ist zu bewerten als Unglauben. Und eine solche Bilanz zu ziehen über das bisherige Leben, das ist hart. Das ist unheimlich hart. Und das hatte Paulus erkannt. Und da brach bei ihm alles zusammen. Aber er hatte eins erkannt. Ich bin völlig unfähig, Gutes zu tun. Ich bin völlig unfähig, das Gesetz wirklich zu halten. Und so kann er schreiben, Timotheus, Ihr müsst dort in Ephesus von dem Wissen erfasst sein, dass es nur einen einzigen Weg gibt, um vor Gott gerecht zu sein. Und das ist der Glaube an das Heilswerk Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Und lasst euch davon nicht abwendig machen. Und solange man das nicht versteht, macht einen seine private Religiosität, seine private Spiritualität in der letzten Konsequenz zu einem Lästerer und Verfolger und Frevler am Evangelium. Dann werden wir zu Gegnern dessen, was Gott in Jesus Christus auf Golgatha getan hat. Und darum, Timotheus, ist es unmöglich, das Heilswerk Gottes auf Golgatha mit menschlichen Werken, mit menschlichen Leistungen anzureichern. Es gewissermaßen versuchen, auf diese Weise zu vervollständigen. Das fungiert eher wie Sauerteig und macht alles zunichte. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die Übermacht des Werkes Christi. Und ich lese dazu noch einmal Vers 14. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Die Gnade unseres Herrn meint, dass uns unsere Sünden vergeben sind, dass wir freigesprochen worden sind von der Strafe, die auf uns wie ein Pfeilbeil hätte herabfallen müssen. Aber die Gnade des Herrn, sie führt auch zu einer Lebensänderung. Sie führt auch zu einer Wegänderung. Dein Leben, es hat jetzt eine neue Ausrichtung. Und diese Ausrichtung, die umschreibt der Apostel hier in zwei Worten. Nämlich mit den Worten Glaube und Liebe. Und zwar in Christus Jesus. Indem die Gnade uns auf Jesus Christus verweist, weist sie uns hin auf Glauben und auf Liebe. Glaube, das ist die Richtung hin auf den dreieinigen Gott. Das ist, wenn wir so wollen, die vertikale Richtung. Und Liebe, das ist die Richtung hin zu unserem Bruder, hin zu unserer Schwester, die horizontale Richtung. Glaube und Liebe. Sagen wir ruhig einmal Frömmigkeit oder, wenn wir so wollen, Spiritualität. Die empfängst du durch Christus und durch sein Werk, niemals außerhalb von ihm. Leute, die sagen, um richtig, um vor Gott gerecht zu sein, musst du das Gesetz halten, die haben alles verdreht. Die haben alles auf den Kopf gestellt. Die haben Christus nicht erkannt. Wenn man sagt, das Gesetz zu halten ist der Weg, um in eine Beziehung zu Gott zu kommen, dann wirst du niemals dahin gelangen, dass du Gottes Befehl von Herzen erfüllst. Aber wenn du dich ganz auf das Heilswerk Christi wirfst, auf das Heilswerk, das, ich sage es noch einmal, außerhalb von dir, auf Golgatha vollbracht worden ist, wenn dieses Werk dein einziger Ruhm ist, dein einziger Trost, deine einzige Kraft, dein einziger Anker, dein einziger Halt, dann wirst du Gott glauben, ihm vertrauen und deinen Nächsten lieben, eben in Christus Jesus. Timotheus, hast du diesen Unterschied erfasst? Diesen gravierenden Unterschied zwischen dem, was die Gesetzeslehrer da verbreiten und dem Evangelium? Timotheus, hast du das verstanden? Frage an uns. Haben wir das verstanden? Wenn du heute Morgen hier bist und denkst, oder vielleicht gar nicht darüber nachdenkst, sondern es selbstverständlich nimmst, dass du, wenn du dich gut verhältst, dass du dann Gott gefällst, dann habe ich für dich eine schlechte Nachricht. Denn dann kannst du vor Gott nicht gerecht werden. Aber wenn dir klar ist, dass du vor Gott nicht durch deine Leistungen bestehen kannst, dann habe ich eine sehr gute Nachricht für dich. Dann flieh zu Christus. Flieh zu seinem Werk, auch im Gebet. Denn Gott weiß schon längst, wer du bist. Und dass du nichts, aber auch gar nichts aus dir selbst vollbringen kannst, das vor ihm in irgendeiner Weise Bestand hat. Wenn du dich dann auf das Werk Christi besinnst, darauf wirfst, darin dein Halt findest, dann bist du gerettet. Amen.